Der heutige Predigttext steht in 1. Samuel 2, Verse 1 bis 11a. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Und Elkana ging hin nach Rama zu seinem Haus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es gibt Situationen, da regiert unser Denken die Ohnmacht. Es gibt Zeiten, in denen kreisen wir um uns selbst, um unsere Probleme, und wir sehen keinen Fortschritt. Es gibt Abschnitte unseres Lebens, da bezweifeln wir sogar, dass irgendetwas von dem, was wir tun, Auswirkungen auf andere haben könnte. Es gibt Zeiten der Frustration, der Resignation, Zeiten der Verzweiflung. Und gerade das sind die Zeiten, in denen in der Kirchengeschichte oft Berge versetzt wurden. Zeiten der Dunkelheit haben oft großes Licht hervorgebracht. Man denke an die Verzweiflung, mit der Luther immer wieder zu kämpfen hatte, oder die Not des 30-jährigen Krieges, die so viel tiefgehendes und bleibendes Lob hervorgebracht hat. Auch die Zeit des Dritten Reichs war eine Zeit, in der die wahren Christen, die sich in dieser Zeit natürlich beständig in Verfolgung und Lebensgefahr befanden, vieles Wertvolle für kommende Generationen erarbeitet und erkämpft haben. Das sind die Werke von Bonhoeffer, die Lieder von Riedmüller und Klepper, die ermutigenden Erlebnisse von Wilhelm Busch. Leidenszeiten schaffen Mehrwert. Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn wir in Not, wenn wir in Ängste geraten, dann können wir uns nicht mehr mit den Dingen ablenken und trösten, die uns in Zeiten der Unbeschwertheit abgelenkt und getröstet haben. Wenn es an die Substanz geht, dann brauchen wir was, das mit unserer Situation fertig wird. Wir schalten dann in den Überlebensmodus. Und deshalb ordnen wir unsere Prioritäten an unserem Glauben an Gott aus. Wir wenden uns zu Gott. Es ist leider häufig so, dass wir erst in diese Situationen kommen müssen, um uns dann Gott zuzuwenden und dort echte Nahrung, echte Hilfe, echten Trost finden. Wo unsere Macht versagt, da suchen wir Gottes Macht. Und deshalb sind die Zeiten großer persönlicher Herausforderungen auch Zeiten weitreichenden Wirkens. Hanna, Die Mutter des Propheten Samuel ist auch so ein Beispiel. Als kinderlose Frau im alten Israel litt sie unter dem beständigen Spott und den Kränkungen ihrer kinderreichen Widersacherin Penina. Unverstanden, missverstanden, missachtet, sucht Hannah die Hilfe des lebendigen Gottes. Sie flieht mit ihrer Not ins Gebet, einem folgenschweren Gebet, das nicht nur Konsequenzen für das 11. Jahrhundert vor Christus hatte, sondern dessen weitreichende Konsequenzen auch das heute noch überdauern. Hannah bittet um einen Sohn und verspricht Gott, ihm diesen Sohn auch zurückzugeben und ihn in seinen Dienst zu stellen, in Gottes Dienst. Und Gott erhört Hannah. Er schenkt ihr einen Sohn, den von Gott erbetenen Samuel. Und nun, nachdem Samuel entwöhnt ist, löst Hannah ihr Gelübde ein und bringt Samuel zum Heiligtum nach Silo zurück. Wieder betet sie dort. Und dieses Gebet ist nicht von Schwermut über den Verlust geprägt, sondern von Lob. Einem Lob, das nicht minder folgenschwer ist als ihr verzweifeltes Gebet. Und dieses Lob, wir haben es gerade schon gehört, das ist unser Predigttext heute Morgen. Ich lese ihn nochmal, ich lese ihn nach Luther 84. Und Hannah betete und sprach, 1. Samuel 2, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer Großes rühmen und trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt zu den Toten hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche. Dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Und Elkanah ging heim nach Rama in sein Haus. Ich möchte beten. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Hannah lobt Gott. Sie hat einerseits allen Grund dazu. Sie, die unfruchtbare Hannah, hat einen Sohn bekommen, den Samuel. Und Hannah hat somit ein echtes Wunder erlebt. Auf der anderen Seite heißt es für Hannah und ihren Mann Elkanah jetzt Abschied nehmen. Samuel ist mittlerweile ein paar Jahre alt und entwöhnt. Und so löst Hannah ihr Versprechen jetzt ein, den erbetenen Sohn für den Dienst am lebendigen Gott zu weihen. Dazu bringt sie ihn nach Silo, zum Heiligtum, wo er unter den Fittichen des Priesters Eli heranwachsen soll. Das war keineswegs ein behütetes Umfeld. Das werden die folgenden Kapitel, auch die Verse nach unserem Predigttext im 1. Samuel-Buch noch ausführlich bezeugen. Der Gottesdienst dort war völlig verheidet, die Priester korrupt und Gottes Wort war selten. Hannas Wunsch für ihren Sohn ist, dass er ein Mann Gottes wird. Hannah will das Beste für ihr Kind. Sie will ihren kleinen Samuel in Gottes Nähe wissen. Stattdessen lässt sie ihn hier bei Eli und, noch schlimmer, bei dessen gottlosen Söhnen. Und dieser Abschied fällt Hannah sicherlich schwer. Sie hat jetzt mindestens 3 Jahre mit ihrem Sohn verbracht. Eine Zeit voller Erinnerungen, voller Zuneigung, voller Wachstumssprünge. Das erste Schreien, das erste Lächeln, wache Nächte mit Bauchweh, die ersten Zähne, das erste Krabbeln, das erste Stehen, die ersten Worte, die ersten Schritte. Jedes dieser Erlebnisse schweißt zusammen. Jeder einzelne Tag nährt die Erwartung an eine gemeinsame, glückliche Zukunft. Stattdessen Abschied. Und dennoch ist das Erste, was dort aus Hannas Mund kommt, kein wehmütiges Klagelied, sondern Lob. Hanna lobt Gott. Ein Lob, das weit über ihre Situation, aber auch weit über ihre Zeit hinausragt. Hanna, die Frau, deren verzweifeltes Gebet um einen Sohn sich als Auslöser eines geistlichen, politischen und persönlichen Umbruchs erweisen soll, deren Lob erweist sich jetzt auch als mindestens so weitreichend und folgenschwer. Dieses Lob hat auch gut 3000 Jahre später nichts an seiner Aktualität, seiner Wahrheit und Wucht verloren. Weitreichendes Lob ist deshalb auch die Überschrift für die Predigt heute Morgen. Verse 1 bis 3. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Und von ihm werden die Taten gewogen. Das erste Thema, das Hanna besingt, ist Gottes Retten. Also weitreichendes Lob, Punkt 1, über Gottes Retten. Über Gottes Retten. Das ist es, was Hanna so fröhlich macht und was ihrem Lob Gewicht verleiht. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Hanna geht nicht aus sich selbst erhobenen Hauptes einher, sondern Gott hat ihr Haupt, eigentlich Horn, wie es auch in den meisten Übersetzungen steht, erhöht. Gott ist es, der ihr Macht verleiht. Das hier mit Haupt übersetzte Horn taucht mehrfach in der Bibel auf, sowohl im Guten als auch im Bösen. Und dieses Horn steht immer für Kraft, für Stärke, für Macht, oft auch politischen Einfluss und militärische Stärke. Hanna weiß, ihr Haupt, ihr Horn aber in dem Herrn erhöht, in Gott. Sie hat ihn als in Kapitel 1 bereits als Herrn Zebaoth, als den Herrn der himmlischen Kriegsheere benannt. Ich habe da vor einem Jahr drüber gepredigt. Wer das nochmal nachhören will, der kann das über YouTube oder auch über beg-hannover.de tun. Das ist die Predigt vom 21. Juli 2001. Hanna kennt denjenigen, der Herr der Kriegsheere ist, der Macht verleiht. Und genau das stimmt sie fröhlich. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Sie muss vor ihren Widersachern nicht beschämt schweigen. Das war in erster Linie Penina, die zweite und zu Hannas Leidwesen fruchtbare Frau von Elkana. Das gilt aber auch für alle anderen Feinde, für alle anderen Widersacher, denn Hannas Freude ist nicht umstands- oder situationsgebunden. Hanna rechnet mit Gott und deshalb ist Gottes Eingreifen im Kleinen für sie eine Erinnerung an Gottes Eingreifen im Großen. Die Ursache für Hannas Lob ist Gottes Heil, ist Gottes Retten. Hanna muss sich von niemandem den Mund verbieten lassen, weil Gott ihr den Mund aufgetan hat. Und das gilt jedem, der sich über Gottes Retten persönlich freuen kann, wessen Haupt, welchen Horn von Gott erhöht wurde, wer sein Kind ist. Wer von ihm gerettet ist, der muss sich vor keinem irdischen Widersacher fürchten. Wer sich vor Gott fürchtet, braucht Menschen nicht zu fürchten. Es gibt nämlich niemanden, der ihm das Wasser reichen könnte oder ihn korrigieren kann. Das sagt Hanna hier. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Vers 2. Es gibt keinen Fels, keinen Hort, keinen Schutz, der absolut zuverlässig ist. Nur einen. Unser Gott. Und noch etwas. Es ist niemand heilig wie er. Und es ist auch niemand Gott außer ihm. Das heißt aber auch, dass niemand von sich aus zu Gott kommen kann, weil er heilig ist. Wir Menschen passen nicht zu ihm mit unserer Selbstherrlichkeit, mit unserer Gleichgültigkeit, mit unserer Passivität, mit unserer Unzuverlässigkeit, unserer Unpünktlichkeit, unserer Faulheit. Wir können in seiner Gegenwart nicht bestehen, weil er heilig ist und wir sündig. Weil unser ganzes Denken nur auf uns selbst gerichtet ist. Sogar dann, wenn wir Gutes tun, dann bekommen wir es nicht hin, das wirklich selbstlos zu tun. Sogar dann, wenn wir keine Gegenleistung, keine Anerkennung oder sonstigen Vorteil davon haben, dann tun wir das Gute zumindest, um selbstlos und edel in unseren eigenen Augen dazustehen. Die Bibel sagt uns, dass das menschliche Herz trügerisch und trotzig ist. Wir lassen uns von ihm über unser wahres Ansinnen hinwegtäuschen. Wir belügen uns selbst. Wir sind Sünder. Und damit ist Gottes Heiligkeit nicht nur der Grund, warum allein er retten kann, sondern zeigt uns gleichzeitig auch auf, wovor wir gerettet werden müssen. Auch das ist er, ist Gott selbst. Und erst wenn wir die Größe der Bedrohung, die von dem lebendigen und heiligen Gott ausgeht, auch nur ansatzweise begreifen, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wie groß diese Rettung davor sein muss und können begreifen, warum Hannas Freude hier in dieses Lob mündet. Lob über Gottes Retten. Deshalb ist auch die Schlussfolgerung, die sie dann daraus zieht, nur logisch. Vers 3, lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und von ihm werden die Taten gewogen. Vor dem lebendigen Gott muss jeder kleine Brötchen backen. Wenn Gott heilig ist, wenn er der einzige Gott und der einzige Zufluchtsort ist, dann haben wir ihm nichts entgegenzusetzen, dann ist er der Maßstab und er hört jedes Wort, dass wir frech gegen ihn geredet haben. Er hört, wenn wir vollmundig behaupten, wir hätten etwas geleistet oder gar, wir könnten ohne ihn auskommen, wie der amtierende Bundeskanzler, der vor seinem Amtsantritt auf die Frage, ob er den Gottesbezug in seiner Eidesformel, also so wahr mir Gott helfe, mitsprechen würde, antwortet, nein, das habe ich noch nie getan. Gott merkt es. Er hört es. Er sieht es. Und er lässt solche Unternehmungen nicht gelingen. Von ihm werden die Taten gewogen. Liebe Leute, Gott ist niemandem Rechenschaft schuldig. Aber wir müssen uns vor ihm verantworten. Ja, wir können uns ihn mit unseren Entscheidungen vom Leib halten eine Zeit lang. Wir können so tun, als ob es ihn nicht gäbe. Und als könnten wir über unser Leben selbst bestimmen. Aber das ändert nichts daran, dass er der Maßstab ist und dass er unsere Taten an seinem heiligen Maßstab, an seinem Gewicht misst. Von ihm werden Taten gewogen. An ihm werden Taten gewogen. Er hat das letzte Wort. Dem babylonischen König Belsazar hat er dieses Urteil sogar an die Wand geschrieben. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. Das war das letzte Wort, das dieser Mann von Gott gehört hat. Daniel 5, können Sie das nachlesen. Es wird unserem Kanzler nicht anders gehen, wenn er nicht umkehrt. Ohne Gott bringen wir zu wenig Gewicht auf die Waage. Ohne Gott keine Rettung. Aber im Gegenzug gibt es mit Gott Rettung und Heil. Mit Gott gibt es echte Freude. Mit Gott kann Hannah auch der Tatsache trotzen, dass sie jetzt ihren Jungen bei dem Priester Eli zurücklässt. Mit Gott gibt es Grund zum Jubeln. Ein Leben mit Gott hat allen Grund zum Lob. Lob, das über das irdische Leben hinausgeht. Weitreichendes Lob über Gottes Retten. Der Gerettete kann aber nicht nur über den bloßen Zustand seiner Errettung, seines Heils jubeln, sondern er sieht dadurch auch das Regieren Gottes. Das ist der zweite Punkt, weitreichendes Lob, zweitens über Gottes Regieren. Vers 4 bis 8. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen ums Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welk dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Verse 4 bis 8. Gottes Retten öffnet dem Geretteten den Blick auf Gottes Regieren. Und so besingt Hannah Gottes Handeln in seiner Schöpfung. Hannah beobachtet, wie Gott augenscheinliche Verhältnisse umkehrt. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Vers 4. Der zerbrochene Bogen schießt nicht mehr. Das, was zuvor ein Inbegriff von Macht über eine große Distanz war, ist wertlos geworden. Unter Gottes Regentschaft wird weitreichende Macht von weitreichendem Lob überschrieben. Das bedeutet nicht, dass von jetzt auf gleich alle irdische Macht verschwinden würde und der Gerettete keinerlei Probleme mehr bekäme. Es bedeutet aber, dass im Gesamtbild von Gottes Regentschaft alles irdische Aufbäumen wirkungslos bleiben wird. An Gott werden Taten gewogen. Da muss auch der Stärkste klein beigeben. Aber nicht nur das Ausüben menschlicher Macht ist vor Gott kraftlos, auch die Grundlagen menschlicher Existenz bekommen im Licht von Gottes Handeln andere Vorzeichen. Die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Hannah sagt nicht, die Schwachen haben plötzlich Stärke aus sich selbst heraus, sondern sie sind umgürtet mit Stärke. Ihnen wurde Stärke angelegt. Ähnlich hat der Apostel Paulus das erlebt. Als er mit einer Situation nicht fertig wurde und bereits dreimal Gott angefleht hatte, ihm zu helfen, erhält er die Antwort, lasst her an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Das ist auch hier die Situation, die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Das heißt, sie sind nicht plötzlich in anderen Umständen. Da sind nicht plötzlich alle Herausforderungen verschwunden, aber Gott verleiht die Kraft, diesen Umständen trotz der persönlichen Schwachheit zu trotzen. Gott verleiht Durchhaltevermögen, während er die weitreichende Macht, den Bogen der aus sich selbst Starken, zerbricht. Das ist eine entscheidende, aber auch eine erleichternde Erkenntnis. Nicht wir können die Welt ändern, aber wir können Gott loben für die Veränderung, die er schafft. Gottes Regieren fällt aber nicht nur in den Bereich des Krieges, sondern auch in den der täglichen Versorgung. Vers 5, die da satt waren, müssen ums Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Die, die vermeintlich keine Mängel haben, keinen Mangel haben, die sind plötzlich abhängig. Die, die eine blühende Existenz hatte, welkt dahin. Und gleichzeitig werden die, die notleidend versorgt, und die, die unfruchtbar war, wird gleich mit einer Vollzahl von 7 Kindern gesegnet. Auch Hannas eigene Geschichte spielt hier wieder eine Rolle. Sie war ja unfruchtbar, während ihre Widersacherin Penina ihrem Mann Elkana viele Kinder geboren hatte. Hannah, die mit ihrer Verzweiflung zu Gott gekommen war, wird erhört. Und sie und Elkana bekommen insgesamt sogar 6 Kinder. Wodurch? Durch Gottes Regieren. Hannah ordnet in ihrem Lied ihre eigene Geschichte in Gottes große Geschichte ein. Dort, wo Gott regiert, ist menschliche Selbsterhaltung wirkungslos, sofern sie nicht seinem Willen entspricht. Und dort, wo Gott regiert, ist menschliches Unvermögen irrelevant, wenn Gott segnet. Warum? Weil Gott allmächtig ist. Das macht auch der nächste Vers deutlich. Vers 6, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Das zeigt seine Macht, sein Regieren. Er kann töten und lebendig machen. Er führt aber nicht nur zu den Toten, sondern er führt auch wieder heraus. Er tut das, was er kann. Ich muss an dieser Stelle einen kleinen Exkurs zu dem Thema Tod und Hölle machen. In manchen Übersetzungen steht, er führt in die Hölle und wieder heraus. Das ist kein Argument für Allversöhnung, sondern das resultiert schlicht daraus, dass das Wort Hölle im Deutschen mehrere Bedeutungen haben kann und wir jedes Mal darauf achten müssen, in welchem Zusammenhang es gebraucht wird. Das Wort Hölle kommt aus dem Mittelhochdeutschen Helle, das sich wiederum von dem germanischen Wort Hel ableitet. Hel ist das Totenreich in der germanisch-keltischen Mythologie. Und das griechische Pendant ist der Hades, das hebräische der Sheol, das Land des Staubes. Hölle kann also einfach nur die Welt meinen, die jeder betritt, sobald er das irdische Leben verlässt. Vorab, so ist es hier auch gemeint. Es kann aber auch das Gefängnis des Totenreichs meinen, einen qualvollen Ort, an dem die Verdammten auf das jüngste Gericht warten. Das ist das Gegenstück zum Paradies. Im Vergleiche reicher Mann und armer Lazarus in Lukas 16, Abvers 19. Und ebenso beschreibt das Wort Hölle den Machtbereich des Teufels. Das meinen wir zum Beispiel, wenn wir an Ostern von der Hölle Lügenmächte singen. Und dann gibt es noch eine vierte Bedeutung, und das ist der feurige Pfuhl aus Offenbarung 20, Vers 15, der ewige Strafort der Verdammten. In diesem Sinne wird das Wort mittlerweile am häufigsten gebraucht. Das Neue Testament beschreibt diesen Ort mit dem griechischen Wort für das Tal der Söhne Hinnoms, der Jerusalemer Müllverbrennungsanlage, wo beständig Gestank und Feuer herrschten. Aus dieser letzten Hölle führt niemand heraus. Dieser Ort ist endgültig, aber aus dem ursprünglichen Begriff der Hölle als Totenreich schon. Deshalb müssen wir ganz genau hinschauen. Ich meine, wenn uns jemand sagt, dass er sein Geld zur Bank bringt, dann vermuten wir ja auch nicht, dass er es auf einem Sitzmöbel im Stadtpark deponiert. Sei denn, er wäre in irgendwelchen zwielichtigen Geschäften unterwegs. Wir müssen aufpassen, in welchem Zusammenhang dieses Wort gebraucht wird. Das heißt, vor Gott kann sich niemand wegducken. Nicht durch den Tod, nicht durch Beerdigen, nicht durch Verbrennen, nicht dadurch, dass seine Asche in der Schweiz zu Diamanten gepresst wird. Gott führt zu den Toten, er führt ins Totenreich und er führt wieder hinauf. Gottes Regieren ist mit dem Tod nicht zu Ende. Es geht danach weiter. Auch die Toten müssen sich vor Gott verantworten. Sie müssen Gottes Regentschaft anerkennen. Hannah weiß das. Und deshalb weiß sie auch, dass Gottes Regieren im Großen nicht sein Eingreifen im Kleinen ausschließt. Das hat sie ja selbst erlebt. Wenn Gott Tote lebendig machen kann, dann kann er auch Arme reich und Reiche arm machen. Das sind die Verse 7 bis 8. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht, er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Verse 7 bis 8. Gott kennt den richtigen Zeitpunkt, um Menschen arm oder reich zu machen, zu erniedrigen und zu erhöhen. Der Apostel Paulus hat es im ersten Jahrhundert den Römern erklärt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Und deshalb gibt es auch Zeiten, in denen der Gläubige nicht auf der perfekten Welle surft. Es gibt Zeiten des Leids, der Arbeitslosigkeit, der Einsamkeit, der Verlassenheit. Wer Leid kennt, kennt auch kein Lob. Josef, einer der 12 Söhne Jakobs, wurde als Sklave verkauft. Er wurde unschuldig ins Gefängnis geworfen, er wurde verleumdet, um schließlich zu Führungsqualitäten zu gelangen und schließlich sogar als Großvezier ganze Völker vor dem Verhungern zu bewahren. Jesus selbst wurde erniedrigt und hat gelitten, um uns zu erlösen und um uns so einen Fürsprecher, einen Hohepriester werden zu können, der Mitleid mit unseren Schwächen haben kann, wie der Hebräerbrief das sagt. Hannah hat unter Kinderlosigkeit und Verachtung gelitten und wird nun zum Baustein in Gottes großem Erlösungswerk und teilt uns diese Weisheit hier mit. Gottes Regentschaft führt uns auch in Niederungen, um ihm besser dienen und ihn somit auch besser loben zu können. Der, der die Toten auferweckt, führt auch seine Leute aus dem Leid. Gott hat Hannah aus ihrem Elend erlöst und dafür gesorgt, dass sie einen Sohn gebar, der vor Gottes Bundeslade seinen Dienst verrichtete und Könige einsetzen, beraten und richten würde. Gott hat Josef aus dem Brunnen, aus der Sklaverei und aus dem Gefängnis erlöst, um ihn zum zweiten Mann im Staat zu machen. Und Gott hat sogar sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus erniedrigt durch Vergänglichkeit und Schwachheit, durch Verleumdung, Verfolgung, Spott, Folter, Tod und Gottverlassenheit, um ihm einen Thron zu geben, der unvergänglich ist. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Weitreichendes Lob über Gottes Regieren. Gottes Regentschaft gleitet nichts aus den Fingern, denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Gott hat die Kontrolle und wir Menschen werden das nicht ändern. Der Gedanke, dass wir das Klima ändern oder Gottes Schöpfung vernichten könnten, ist gleichermaßen lächerlich wie lästerlich. Die Grundfesten der Welt gehören ihm. Er hat der Erde ein Fundament gegeben, nicht wir. Die Grundfesten der Welt, oder wie es in manchen Übersetzungen heißt, die Säulen der Erde, machen noch einen zweiten Exkurs erforderlich. Denn ähnlich hanebüchen wie die Ansicht, mit unserem Predigttext die Allversöhnung, also die Rettung aller Menschen, rechtfertigen zu können, ist die, mit unserem Predigttext darlegen zu wollen, die Bibellehre ein dreistöckiges Weltbild oder eine flache Erde. Ich erinnere mich noch daran, wie wir im Geschichtsunterricht das vermeintlich biblische Weltbild von der Tafel abzeichnen mussten. Da waren dann so Säulen, auf denen der flache Erdteller drauf lag und darüber hing dann wie so eine Käseglocke der Himmel, wo dann die Sterne dran gepinnt waren. In meinem Heft hatte das eher Ähnlichkeit mit einer Qualle, theologisch auch. Das, was uns unser Lehrer als biblisch verkaufen wollte, war nicht mehr als aus dem Zusammenhang gerissene Poesie. Das hier ist ein Loblied, da verwendet Hannah auch Bildersprache. Die Bibel behauptet nirgendwo, die Erde sei flach. Allein schon aus dem Grund, dass sie es nicht ist. Es ist leider so, dass Menschen viele Jahrhunderte lang, leider auch im Namen der Christenheit, an dem Bild einer flachen Erde festgehalten haben. Das liegt aber nicht an der Bibel, sondern an einem falschen Textverständnis. Ebenso, dass man versuchte, die Wissenschaft einzuengen. Die Bibel ermutigt hingegen zum Forschen und zu erkennen, dass Gottes Wort wahr ist. Ken Follett, der britische Schriftsteller, hat diese Wendung Säulen der Erde als Titel für den vermutlich bekanntesten seiner Weltbestseller verwandt. Ich habe kürzlich ein Interview mit ihm gesehen, das ein deutscher Verlag vor einigen Jahren mit ihm geführt hat. Und dort beschreibt Follett als eines der Leitmotive in seinen Romanen den Konflikt zwischen, ich zitiere, wissenschaftlicher Wahrheit und biblischem Aberglauben. Hannah hingegen zeigt uns ein ganz anderes Bild, den Triumph biblischer Wahrheit über menschlichen Aberglauben. Der menschliche Aberglaube, der meint, die Welt im Griff zu haben. Dagegen steht der biblische Befund, dass der lebendige Gott regiert und niemand ihm diese Regentschaft wegnehmen wird, weil er die Grundfesten seiner Schöpfung auf diese erstellt hat, die Erde darauf gesetzt hat und die Erde in ihm besteht, wie seine ganze andere Schöpfung auch. Wir haben keine Verfügungsgewalt darüber. Diese Wahrheit ist zeitlos und Gottes Kinder können sie mit Hannah bejubeln. Weitreichendes Lob, Punkt 2, über Gottes Regieren. Hannas Lob geht aber noch weiter. Sie lobt Gott nicht nur für sein Retten und sein Regieren, sie lobt Gott auch für sein Richten. Das ist der dritte Punkt. Weitreichendes Lob über Gottes Richten. Verse 9 bis 11a. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus. Mit diesem dritten Punkt besingt Hannah die Konsequenzen der anderen Punkte. Gebündelt sehen wir das in Vers 9. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Dass Gott die Füße seiner Heiligen behütet und die Gottlosen zugrunde gehen, resultiert aus Gottes Retten und der Fakt, dass viel Macht niemand hilft, aus Gottes Regieren. Weil Gott rettet, behütet er seine Geretteten und die, die sich nicht haben retten lassen, müssen zugrunde gehen. Und dass viel Macht niemand hilft, zeigt sich an Gottes Regentschaft. Hannah lobt Gott hier für etwas, wovor die meisten Menschen nur zittern können. Zu Recht. Unser Text sagt sehr deutlich, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Heilig oder gottlos. Gerettet oder verdammt. Wen Gott rettet, der ist heilig und wird von ihm behütet. Die Füße seiner Heiligen behütet er. Das meint auch ihre Lebenswege. Die Wege, die sie möglicherweise auch in Bedürftigkeit und Trauer gehen müssen. Dennoch wacht ihr himmlischer Vater über ihnen. Er lässt sie keine Sekunde aus den Augen. Aber ganz anders ist es mit denen, die meinten, ohne Gott auskommen zu können. Die werden zugrunde gehen in Finsternis. Das ist die Hölle. Diesmal nicht das Totenreich. Diesmal den Ort der ewigen Verdammnis. Einer Qual, die nicht mehr aufhören wird. Da hilft keine menschliche Macht mehr. Keine finanzielle, keine militärische, keine politische. In Gottes Gericht ist das alles bedeutungslos. Und er wird richten. Vers 10, die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Hannah lobt Gott. Und hier geht es um die, die mit Gott hadern. Das ist die zweite Personengruppe, die mit dem Herrn hadern sollen zugrunde gehen. Sie werden zugrunde gehen. Warum? Weil der Höchste im Himmel selbst sie zerschmettert und der Welt Enden richtet. Gott spricht das letzte Wort. Er zerschmettert die, die mit ihm hadern. Er donnert über denen, die ihn von sich gestoßen haben. Die, die gönnerhaft meinten, sie hätten ihn noch nie gebraucht. Er wird richten aller Welt Enden. Da ist jeder, da ist ausnahmslos jeder mit eingeschlossen. Alle Menschen, die irgendwann mal diesen Erdball bevölkert haben. Und so schrecklich das für den Großteil der Menschheit sein wird, so klar ist auch, dass es für manche ein Grund zum Loben sein wird. Sonst würde Hannah das nicht tun. Dieses Ereignis, das sie da besingt, das liegt mindestens gute 3000 Jahre von ihrem eigenen Ableben entfernt. Es ist ja noch nicht eingetroffen. Und trotzdem ist es für Hannah ein Grund zum Lob. Warum? Weil der Dreh- und Angelpunkt in Gottes Gericht eine historische Person ist, die auch hier im Text schon umrissen wird. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn oder das Haupt seines Gesalbten. Wie zu Anfang ist das Haupt hier auch ein Horn. Die Formulierung ist ein Parallelismus. Hier wird mit zwei Formulierungen ergänzend dasselbe gesagt. Er wird Macht geben seinem König ist dasselbe wie er wird erhöhen das Haupt oder Horn seines Gesalbten. In späteren Jahren wird vom König von Israel immer wieder als vom Gesalbten des Herrn gesprochen. David tut das beispielsweise und begründet auch damit, warum er Saul, seinen Widersacher, nicht anrührt. Ein König wurde gesalbt. Das war die verbindliche Erklärung, zukünftig König über Gottes Volk zu werden. Zu Hannas Zeit gab es aber noch keinen König. Und deshalb stellt sich die Frage, wer ist dieser Gesalbte? Und warum wird seine Macht im selben Atemzug genannt wie das Gericht über die Erde? Dazu kommt, dass Hannah diese Bezeichnung hier in die Bibel einführt. Der Gesalbte des Herrn kommt hier zum allerersten Mal in der Bibel vor. Hannah hat also nicht nur den Herrn Zebaoth, den König, den Herrn der himmlischen Kriegsheere, sondern auch den Gesalbten des Herrn in die Bibel eingeführt. hebräisch Messias. Dieser Titel ist uns freilich geläufiger, vielmehr noch die griechische Form Christos oder die latinisierte Christus. Und auch der Rest dieses Textes zeigt in diese Richtung. Jesus Christus ist der Messias, ist der Gesalbte des Herrn, der Macht erhält, dessen Horn erhöht wird über alle anderen Mächte, über alle anderen Hörner. Konnte Hanna davon wissen? Ja, bereits Mose, dem größten Prophet Israels, zu dem Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, wurde der Messias verheißen. Und Mose hat diese Informationen an das Volk weitergegeben. Da hat Gott zu Mose gesprochen: Ich will ihnen einen Prophet, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich es fordern. 5. Mose 18, Verse 18 und 19. So wie Gott diejenigen, die mit ihm hadern, die gottlos sind, zerschmettern wird, so wird er die Verantwortung von denen fordern, die seine Worte von dem Propheten wie Mose nicht hören wollen. Das Wort Prophet klingt sehr menschlich, aber der ganze Zusammenhang macht deutlich, dass es hier nicht um einen reinen Menschen geht, sondern um Gott selbst. Es hat viele Propheten gegeben, aber keiner kam an Mose heran. Und dieser Prophet hier sollte auf eine für das Volk verständliche Sprache reden, weil sie Gottes Stimme selbst nicht ertragen konnten. Und Jesus sagt von sich selbst: Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Johannes 5, Vers 46. Hanna konnte durchaus wissen, dass Gott einen Retter schicken würde, der das letzte Wort spricht. Das ist ja der Anfang ihres Lobs, das Lob über Gottes Retten. Sie freut sich über Gottes Heil, der ihren Mund aufgetan hat. Das ist weit mehr als nur eine Gebetserhörung um ein Kind, das sie jetzt schweren Herzens wieder hergeben muss. Der 11. Vers erinnert uns nämlich wieder an diesen Zusammenhang. Und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus. Hanna und Elkana gehen nach Hause und Samuel bleibt da. Da ist einer Mutter nicht zum Jubeln zumute. Und das Einzige, was Hannas Lob rechtfertigt, ist das Wissen um die größere Geschichte, das Wissen um Gottes Regentschaft. Das Wissen um Gott selbst. Und weil sie sich als gerettet weiß, kann sie sich über Gottes Heil freuen. Und weil sie von Gottes Heil weiß, weiß sie auch von seinem Gesalbten. Und weil sie sich bei ihm geborgen weiß, deshalb kann Hanna selbst in dieser für sie emotional so schweren Situation auch Gottes Gericht bejubeln. Hannas Lob reicht weiter als ihre persönlichen Anfechtungen. Hannas Lob ist in Gott verankert. Weitreichendes Lob, 3. Punkt. Über Gottes Richten. Ich komme zum Schluss. Weitreichendes Lob, aus der Not heraus entstanden. Lob, das über die eigene Situation hinausreicht. Lob, das über das eigene Umfeld hinausreicht. Lob, das über die eigene Epoche hinausreicht. Was mit dem ewigen Gott im Fokus geschieht, wird sich niemals im Sand der Zeit verlaufen. Und so wird uns Hannas persönliches Lob zum Zeugnis ewiger Wahrheit. Hannas Lob reicht weit, viel weiter, als sie es sich vermutlich hätte träumen lassen. Über 1000 Jahre später verwenden sowohl die schwangere Maria, Lukas 1, Abvers 6, als auch Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, Worte aus Hannas Lobgesang. Lesen Sie das mal nach. Die Mutter Jesu Christi selbst und der Priester Zacharias finden sich in Hannas Worten wieder. Maria freut sich über Gottes Retten, sie freut sich über ihren Heiland, sie lobt Gott für sein Regieren und Richten. Und Zacharias kann selbst unter römischer Besatzung über das aufgerichtete Horn, über die aufgerichtete Macht sprechen. Ihr Lieben, Lob hat eine gewaltige Wirkung. Lob entreißt uns der Niedergeschlagenheit und den Ängsten. Lob öffnet uns die Augen für Gottes Macht. Aber zuerst ehrt Lob unseren Schöpfer. Wie leicht vergessen wir das, wenn wir mal unser Gebetsleben unter die Lupe nehmen. Wie groß sind da die Anteile von Lob und Dank Und wie groß ist der Anteil der Bitten? Und wie groß wiederum bei den Bitten ist der Anteil der Fürbitte im Vergleich zu den Bitten für die eigenen Sorgen? Ich gebe zu, dass bei dem Thema Lob, Lobpreis, Lobsingen mir oft schon auf Verdacht regelmäßig die Galle hochkommt. Aber der Auftrag, Gott zu lieben, ihn zu ehren, wird nicht dadurch ausgelöscht, dass man es alle Nase lang mit sogenannten Lobliedern zu tun hat, die wenig bis gar nichts mit dem Lob der Hanna zu tun haben. Oft vergessen wir einfach die Wohltaten Gottes. Wir freuen uns kurz und dann sind wir schon wieder in unserem alten Trott. Jeder, der Christ geworden ist, kennt Todesangst. Jeder, der Christ geworden ist, weiß, wovor er gerettet wurde. Er weiß um seine Sünden. Er weiß um die Perspektive, die sein Leben vor seiner Rettung hatte. Und dennoch ist es so leicht, einfach zum Alltag überzugehen, einfach das Lob zu vergessen. Lob zieht den Schleier unserer Nöte zur Seite und macht uns den Blick auf den lebendigen Gott frei. Deshalb ist es ein Wahnsinn, dass gerade in den letzten 2 Jahren so viel gejammert und in den Gottesdiensten nicht gelobt wurde. Wie sehr hat das die Leute in ihrer Selbstumkreisung, in ihrem Selbstmitleid, aber auch in ihren wirklichen Anfechtungen und Depressionen gehalten? Klage statt Lob. Echtes Lob hängt nicht an Umständen. Lob hängt an dem, den man lobt. Gott gibt Lobgesänge in der Nacht, sagt die Bibel. Auch in dunklen Umständen. Wie viele haben Hannas Erfahrung geteilt? Paulus und Silas im Gefängnis. Wir haben mitten in der Nacht Gott gelobt und Gott greift ein. Und selbst Menschen, die dem Leid nicht entfliehen konnten, wie Dietrich Bonhoeffer, haben uns durch ihr Loben im Leiden reichlich Trost hinterlassen. Auch wenn uns die guten Mächte manchmal nur still umgeben. Paul Gerhardt konnte in »Sollt ich meinem Gott nicht singen« sogar Gottes Strafen und Schläge loben, weil sie seinen Blick dadurch von der schnöden Welt zu ihm, zu Gott hinlenken. Seine Lieder, die in Krieg, Verlust und allgegenwärtigen Tod geschrieben wurden, können heute noch trösten, weil sie nicht davon abhängig waren, weil sie nicht von Umständen abhängig sind, sondern von Gott, der größer ist als die Not. Das ist weitreichendes Lob. Hannah in unserem Predigttext kann loben, weil sie nicht ich fixiert ist. Sie kann loben, weil sie um Gottes Rettung weiß. Das war der erste Punkt, weitreichendes Lob über Gottes Retten. Hannah freut sich über Gottes Heil, das hat ihren Mund fröhlich gemacht. Obwohl Hannah jetzt ihren Sohn in einem mehr als fragwürdigen Umfeld zurücklassen muss, ist ihre Freude nicht an diesen Umstand gebunden, sondern liegt ganz in ihrer Beziehung zu dem lebendigen Gott. Kannst du Gott für sein Retten loben? Stehst du auf seiner Seite? Hannas Lob über Gottes Retten öffnet Hannah aber auch den Blick über Gottes Regieren. Vor Gott sind alle menschlichen Errungenschaften, alle menschliche Macht nur vorübergehend. Er kann jede Situation ändern, zum Guten wie zum Bösen. Für seine Leute zum Guten. Zum Bösen für seine Feinde. Egal, ob die Situation schön oder schlimm für uns ist, in Gottes Plan ist sie immer gut und immer ein Grund zum Loben. Weitreichendes Lob über Gottes Regieren war der zweite Punkt. Kannst du Gott für sein Regieren loben oder verstellt dir dein Klagen den Blick auf Gottes Handeln? Gottes Regieren und Handeln in dieser Zeit bliebe aber im luftleeren Raum hängen, würde es nicht auch in Gottes endgültiges Zurechtbringen münden. Und so mündet auch Hannas Lob in ein weitreichendes Lob drittens über Gottes Richten. In der Geschichte dieser Welt gibt es nur 2 Wege, als Minderheit in der Nachfolge Jesu Christi in den Himmel oder mit der Mehrheit in einem selbstbestimmten Leben in die Hölle. Was für die meisten eine entsetzliche Perspektive ist, ist für diejenigen, die von Gott gerettet sind und die über sein Regieren wissen, ein Grund zum Jubeln. Es bleibt keine Ungerechtigkeit bestehen. Es bleiben keine Fragen mehr offen. Es wird sich jede noch so kleine Wendung und jede noch so große Not in das große Bild von Gottes die Zeit überdauernden Plan einfügen. Alle vermeintlichen Zufälle werden aufgeklärt sein. Gott bringt alles zurecht. Gott sieht zur Verantwortung und er allein kann retten. Und die, die ihm gehören, seine Heiligen, werden ihn in Ewigkeit loben. Weitreichendes Lob, drittens über Gottes Richten. Kannst du Gott für dieses Richten loben? Oder musst du davor zittern? Für denjenigen, der Jesus Christus seinen Retter und Herrn nennen kann, ist Freude, ist Lob niemals von Umständen abhängig. Sein Lob wird niemals enden, egal wie dunkel es hier manchmal scheint. Und das beschreibt auch das Lied, dessen Verfasser mir leider unbekannt ist und mit dem ich jetzt schließe. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohl gefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden so verwirrt, doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allem zu bereiten, für mich des Himmels Licht gewandt. Auch dunkle Fäden eingebunden, flicht er in das Gewebe ein, das sind des Lebens trübe Stunden. Dann schweige ich und harre sein. Und stille ich am Webstuhl stehe, wenn er auch raue Fäden spinnt, den goldenen Faden ich nur sehe und freue mich dessen wie ein Kind. Denn ob es helle oder trübe, aus allem leuchtet doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, die mich zu seinem Kind erkor. Und ist der letzte Tag zerronnen, mein Sterbenstag von Gott gewollt, dann ist der Webstuhl abgesponnen und alles glänzt wie lauter Gold. Dann sing ich mit den Engelschören nach letzter heiß durchkämpften Nacht, dem großen Meister dann zu Ehren, ja, du hast alles wohlgemacht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.